Dunkle Materie. Wer heute drei Physiker fragt, was dunkle Materie ist, hat drei verschiedene Antworten zu erwarten. Hinsichtlich der Natur der dunklen Materie handelt es sich jedoch um eine der wenigen großen Fragen zu unserem Kosmos, bei denen man durchaus hoffen darf, sie noch während unserer Lebenszeit beantworten zu können. Ähnlich wie die kosmische Inflation ist die dunkle Energie eine elegante Antwort auf viele der Probleme, welche wir in der Physik haben. Die Erkenntnisse und Überlegungen zu dunkler Materie wirken jedoch weniger aus der Luft gegriffen. Eines der faszinierendsten Phänomene, welches die Relativitätstheorie im Kosmos erzeugen kann, ist der Gravitationslinseneffekt. Wir erinnern uns zurück an die Erkenntnis, dass große Massen die Raumzeit krümmen können. Durch die Krümmung des Raumes wird auch die Bewegung von Licht innerhalb des Raumes gekrümmt. Dadurch kann tatsächlich ein Effekt wie bei einer Brillenlinse entstehen. Blicken wir in Richtung einer sehr massereichen Galaxie, kann das Licht, das aus diesem Bereich des Weltalls kommt, so gekrümmt werden, dass weitere Objekte hinter dieser Galaxie verzerrt aussehen. In den extremsten Fällen entsteht eine sogenannte Einstein-Linse. Die vordere Galaxie wird zur Lupe und ihr Licht, das bei uns ankommt, wird derartig stark verformt, dass die Galaxie eher einem gestreckten Ring ähnelt, in dessen Mitte man Objekte dahinter wesentlich vergrößert sieht. Diese skurrilen Effekte lassen sich im Grundprinzip leicht mit Einsteins Formeln erklären. Jedoch reicht meistens die sichtbare Masse der Galaxien und Galaxiegruppen gar nicht, um so etwas zu erzeugen. Es ist also eine sehr direkte Schlussfolgerung, dass es an vielen Stellen des Kosmos mehr Materie geben muss, welche wir einfach noch nicht sehen können. Gravitationslinsen sind ein guter Weg, um dunkle Materie aufzuspüren, jedoch nicht der Hauptgrund, der uns auf die Idee ihrer Existenz gebracht hat. Bereits 1932 bemerkte der niederländische Physiker Jan Hendrik Oort ein Problem in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße. Alle Galaxien im Universum sind in ständiger Rotation. Im stark leuchtenden Zentrum dieser Riesen befindet sich nämlich immer ein supermassives schwarzes Loch. Über diese Objekte wollen wir später noch reden. Im Moment ist jedoch erstmal wichtig, dass sich alle Sterne und Nebulae um das schwarze Loch drehen, so wie der Mond um die Erde oder die Erde um die Sonne. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass es Johannes Kepler war, der herausfand, wie die Planeten sich um die Sonne bewegen. Er bewies ebenfalls, dass die Rotationsgeschwindigkeit umso länger dauert, je weiter man sich vom Zentrum eines Sonnensystems oder eben einer Galaxie entfernt befindet. Eine Sonnenumdrehung des Merkurs dauert 3 Monate, beim Pluto jedoch 248 Jahre. Oort fand nun heraus, dass sich das Äußere und das Innere der Milchstraße nicht nur auf den ersten Blick gleich schnell drehen, sondern die Randregionen unserer Galaxie sich bei genauerem Hinsehen sogar schneller um das supermassive schwarze Loch in der Mitte bewegen. Zwar sollte es noch bis in die 1960er Jahre dauern, dass dunkle Materie als Begründung hierfür genannt wurde, aber der Grundstein für die Entdeckung war durch Oort gelegt. Heute wird davon ausgegangen, dass sich ein riesiger, unsichtbarer Ring um jede Galaxie herum befindet. Die Anziehungskraft der Masse darin beschleunigt die Rotation der äußeren, sichtbaren Bereiche einer Galaxie. Das Thema dunkle Materie ist in einem Hörbuch über unseren Kosmos unumgänglich, denn laut den heutigen Modellen der Wissenschaft zur Energie-Masse-Verteilung im Universum macht dunkle Materie 85% der Materie im Universum aus. Die Liste an Theorien darüber, was diese dunkle Materie nun aber eigentlich ist, ist lang. Dunkle Materie strahlt kein Licht oder radioaktive Strahlung aus, zumindest nicht messbar. Bei der Frage, woraus sie bestehen könnte, wird zwischen baryonischer, also ordinärer Materie, die uns bereits bekannt ist, und nicht-baryonischer Materie, zumeist etwas ganz Neuem, unterschieden. Bei letzterer werden viele neue hypothetische Elementarteilchen erdacht, welche wir nicht im Detail besprechen wollen, da die Relevanz dieser Hypothesen für den weiteren Inhalt des Hörbuches nicht gegeben ist. Bei ersterer, der baryonischen Materie, gibt es jedoch Kandidaten, welche zumindest einen kleinen Teil der heute existierenden dunklen Materie erklären. Braune Zwerge. Dabei handelt es sich um gescheiterte Sterne, aus großen Gaswolken entstanden und tausende Male größer als die Erde, waren sie doch zu klein, um die Kernfusion zu starten, die einen Stern zum Leuchten bringt. Dementsprechend sind sie dunkle Objekte, die wir auf viele Lichtjahre Entfernung nicht sehen können. Unser heutiger Kosmos könnte also übersät sein mit Fehlbildungen, welche den Weg zum Stern nie geschafft haben. Ein weiteres Indiz für die vielen Hürden, welche genommen werden mussten, damit wir heute existieren können. Nicht nur die Erde hat eine unwahrscheinliche Entstehungsgeschichte, sondern unsere Sonne womöglich auch. Wobei es spätestens nach dem Wirrwarr der Quantenfluktuationen des Urknalls sinnbefreit wirkt, Wahrscheinlichkeiten aufzustellen. Am Ende ist es trotzdem keine Frage von Glück, dass wir heute hier sind, sondern eine einfache Abfolge der Physik. Wie die Zukunft der dunklen Materie im Universum aussieht, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Mit diesen neuen Erkenntnissen kehren wir zurück zur Cosmic Dawn, der kosmischen Dämmerung. Innerhalb des kosmischen Netzes zieht sich auch die sichtbare Materie zusammen. Dadurch formten sich Protogalaxien, die Vorstufen heutiger Galaxien. Sie hatten jedoch wenig mit diesen gemein, sondern waren eher große Gaswolken. Da sich die Masse innerhalb der Gaswolken zusammenzog, führte dies schon früh zu einer rotierenden Mitte. Ähnlich wie bei einem Teig, welcher durch die Drehung auf einem Finger zu einer Scheibe geformt werden kann, wurden auch die Protogalaxien scheibenförmig. Man darf allerdings nicht denken, dass diese Protogalaxien einfach nur die jugendlichen Versionen unserer heutigen Galaxien waren. Die Milchstraße gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Während unsere heutige Heimatgalaxie ein Gewicht von ungefähr 1,5 Billionen Sonnenmassen hat, schaffte es die durchschnittliche Protogalaxie auf höchstens 1 Million Sonnenmassen, ein großer Teil davon dunkle Materie. Dementsprechend hatten Protogalaxien in ihrer Anfangszeit ebenfalls nahezu kein Licht. Auch jetzt, mehr als 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, bleibt unser Kosmos ein dunkler Ort. Innerhalb der Protogalaxien war die Verteilung von Materie natürlich nicht ausgewogen, und so konnte in dichteren Gasmengen die erste Generation der Sterne entstehen. Geburt der Sterne. Wie wir im Verlaufe des Hörbuches noch besser erkennen werden, wird bei allen Objekten im Kosmos untersucht, ob und, wenn ja, wie sie einen Einfluss auf die Entstehung des Lebens haben. Benötigt ein Planet, welcher die Heimat einer intelligenten Zivilisation werden soll, einen Gasriesen wie den Jupiter in seiner Nähe? Bedarf es der richtigen Position in einer Galaxie? Eine Sache braucht es zweifellos: die Nähe zu den Sternen. Nur das warme Licht und damit verbunden die Energie eines Sternes bieten eine sichere Umgebung, damit Leben nicht nur entstehen, sondern auch florieren kann. Wenn Sterne in einem Teil des Kosmos sterben, stirbt auch die Chance auf Leben dort. Auch heute noch entstehen Sterne immer aus Gaswolken. Daher gelten die großen Nebulae, welche heute unseren Kosmos durchziehen, auch als Brutstätte der Sterne. Obgleich diese sich überraschend oft auch in der Nähe von supermassiven schwarzen Löchern bilden, wie wir gleich noch sehen werden. Zwischen heutigen Sternen wie unserer Sonne und der ersten Generation der Sterne gibt es jedoch einen gravierenden Unterschied. Während der Entstehung der Protogalaxien bestand ein Großteil der Materie weiterhin nur aus zwei Elementen, Helium und Wasserstoff. Diese machen heute noch immer 99% der Materie im Universum aus. Aber dieses eine Prozent, zu welchem alle anderen Elemente gehören, macht den großen Unterschied. Es sind nämlich Sterne, in denen durch Kernfusion alle anderen Elemente erschaffen werden. Sterne sind Gasriesen, welche in ihrem Inneren hauptsächlich aus Plasma, einem Gemisch aus Atomen, freien Elektronen und Ionen bestehen. Heutzutage überrascht es viele Menschen, wie viel größer Sterne als Planeten sind. Unsere eigene Sonne ist ungefähr 1,3 Millionen Mal so groß wie die Erde. Aber auch sie, immerhin ein durchschnittlicher Stern, wirkt zwergenhaft im Vergleich zur ersten Generation der Sterne. Heutige Sterne bestehen, wie der Rest des Universums, zum Großteil aus Wasserstoff und danach aus Helium. Doch ein winziger Anteil der Materie in ihnen besteht aus schweren Elementen, oder einfach gesagt, allen anderen Elementen, zum Beispiel Sauerstoff oder Eisen. Diese schweren Elemente haben einen großen Einfluss auf den Aufbau von Sternen, denn bei der Entstehung von sehr massereichen Sternen erzeugen sie eine Strahlung, die große Mengen an Gasen aus den Plasmawolken, aus denen der Stern sich zusammensetzt, heraustreibt. Er wird also kompakter geformt. Da diese Elemente aber erst noch in den ersten Sternen entstehen müssen, können sie am Anfang nicht verfügbar gewesen sein. Dies hatte zur Folge, dass die Gasriesen 100 bis 300 Mal so groß wie heutige Sterne waren. Das frühe Universum war also ein Ort mit extrem kleinen und dunklen Gasgalaxien, in denen es jedoch erste Sterne gab, die auf sich allein gestellt jeweils viel heller waren als die Sterne, die wir heute am Sternenhimmel sehen können. Und da sie heißer waren als heutige Sterne, färbten sie den Kosmos in blaues Licht. Denn wie man zum Beispiel bei der Benutzung eines Bunsenbrenners sehen kann, leuchten die heißesten Flammen immer bläulich. Ein ästhetischer Anblick, jedoch ein kurzlebiger. Je größer ein Stern im Kosmos ist, umso schneller muss er sterben. Denn je größer er ist, umso größer ist auch das Volumen, in dem er seine Energie verbrauchen kann. Sterne funktionieren, wie schon gesagt, durch Kernfusion. Der Prozess, bei dem schon beim Urknall Wasserstoff in Helium umgewandelt wurde, vollzieht sich in einem Stern nicht anders. Und es ist auch der Prozess, mit dem ein Stern den Großteil seines Lebens verbringt. Dessen Länge kann jedoch variieren zwischen wenigen 100 Millionen Jahren, wie bei der ersten Generation von Sternen, oder mehreren Billionen Jahren, wie bei den besonders kleinen und aggressiv brennenden roten Zwergen. Während seiner normalen Lebenszeit produziert ein Stern fast nur Helium. Dies ändert sich jedoch drastisch, sobald er stirbt. Wie wir später noch besprechen werden, sterben Sterne wie unsere Sonne, indem sie sich aufblähen und zu roten Riesen werden. Für diesen Prozess waren die Sterne des frühen Universums jedoch schlicht zu groß. Stattdessen endeten sie in Supernovae, oder anschaulicher formuliert, sie explodierten. Supernovae sind die epischen Explosionen am Anfang des Kosmos, die uns beim Urknall vergönnt wurden. Auch heute ereignen sich Supernovae die ganze Zeit. Mindestens 3 Sterne werden sich im Universum in brennendem Licht und gewaltigen Schockwellen aufgelöst haben, bevor sie diese Seite zu Ende gehört haben. Eine Supernova ist das zweithellste Licht, welches im Universum entstehen kann. Ein solcher Sternentod entsteht dabei durch dieselben Prozesse, welche dem Stern erst sein Leben gebracht hatten. Wenn er dessen Ende erreicht hat und sein Wasserstoff zu Helium verbrannt ist, beginnt er das Helium in noch schwerere Elemente wie Sauerstoff zu verbrennen. Das ist zwar weniger effizient, produziert aber ebenfalls Energie und Licht. Und diese Energie ist nicht einfach eine Notwendigkeit für die Entstehung von Leben im Universum, sondern auch das einzige Mittel der Lebenserhaltung für den Stern. Denn wie alle Objekte mit großer Masse ächzen große Sterne unter dem Druck, welche ihre eigene Gravitation auf sie ausübt. Um nicht unter seinem eigenen Gewicht zu kollabieren, muss ein großer Stern die ganze Zeit einen Gegendruck produzieren. Und eben dieser entsteht durch die ständigen Kernfusionen im Inneren. So wandert unser Gasriese am Ende seines Lebens das Periodensystem hinauf und produziert immer schwerere Elemente für immer weniger Energie. Dies geht so lange, bis der Stern anfängt, in seinem Kern Eisen zu produzieren. Die Produktion von Eisen durch die Fusion leichterer Elemente ist so energieintensiv, dass der Stern nicht länger davon profitiert. Sein Gegendruck hört auf. Da ein Stern keine homogene Kugel ist, sondern verschiedene Schichten besitzt, ist es nur der Kern, der jetzt in einer Machtdemonstration der Gravitation anfängt, in sich selbst zusammenzufallen. Ein Objekt, welches hunderttausende Kilometer im Durchmesser groß sein kann, kollabiert und wird auf ein Zehntausendstel seiner Größe zusammengedrückt. Dies hat natürlich den Zusammenbruch der äußeren Schichten zur Folge. Die äußeren Bereiche des Sterns stürzen in Richtung des Kerns, und bei ihrem Aufprall, also in dem Moment, in dem der Stern in sich selbst kollabiert, entsteht die charakteristische Explosion. Das Objekt, welches komplexes Leben erst ermöglicht hat, garantiert jetzt dessen Tod. Alle Lebensformen in einem Radius von bis zu 100 Lichtjahren werden durch die Welle an radioaktiver Strahlung und Energie ausgelöscht werden. Es ist schwer, die Dimensionen einer Supernova auf Papier zu beschreiben. Es gibt jedoch eine Chance, dass die Menschen von der Erde aus noch eine sehen werden. Wenn sie nachts den Sternenhimmel beobachten, werden sie keine Probleme haben, Bethei Geuze mit bloßem Auge zu sehen. Es handelt sich hierbei um den neunthellsten Stern am Sternenhimmel. Und das, obgleich Bethei Geuze rund 550 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Der Stern ist nicht nur 900 Mal größer als die Sonne, sondern hat auch eine 55.000 Mal höhere Leuchtkraft, eine Helligkeit, die für unsere zarten Augen aus gutem Grund unvorstellbar ist. Schon in der Antike wurde Bethei Geuze um das Jahr 100 vor unserer Zeitrechnung vom chinesischen Hofastronomen Sima Qian als gelbes Licht am Sternenhimmel beschrieben. Und ein Jahrhundert später beschrieb der römische Gelehrte Hyginus den Stern als rot-orange. Heute ist er rötlich. Der Farbwechsel ist ein Bote dafür, dass Bethei Geuze die letzte Phase seines Lebens erreicht hat. Mittlerweile hat der Stern angefangen zu flackern, was bedeuten könnte, dass auch sein Vorrat an schwereren Elementen als Helium schwindet. Würde Bethei Geuze heute explodieren, wäre es die erste Supernova in unserer Heimatgalaxie seit mehr als 400 Jahren. Aufgrund unserer Position in der Milchstraße ist es heutzutage schwer für uns, ihre genauen Dimensionen abzumessen. Alle Sterne sehen können wir auch nicht. Doch es gibt keinen Zweifel, dass Keplers Supernova im Jahr 1604 die letzte Supernova in der Milchstraße war. Wenn ein Stern explodiert, wird er vorübergehend milliardenfach heller. Sein Licht leuchtet heller als die restlichen hunderte Milliarden Sterne einer Galaxie. Ein wahrhaftig epischer Abgang für einen kosmischen Riesen. Und obgleich sich Keplers Supernova 20.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ereignete, brauchte der berühmte Astronom kein Teleskop, um sie zu sehen. Wenn Bethei Geuze bereits explodiert wäre und das Licht heute bei uns ankommen würde, hätten wir für mehrere Monate ein Licht am Himmel, welches leuchten würde wie ein zweiter Mond. Andere Sterne wären in dieser Zeit kaum sichtbar. In solch einem Feuer würde die nächste Stufe ihrer Existenz geschmiedet. Das letzte Mal, als wir ihnen auf ihrer kosmischen Entwicklung begegneten, sind die Protonen entstanden, aus denen sie heute bestehen. Diese befanden sich bis zur Kernfusion in Wasserstoff- und Heliumatomen. Es ist unmöglich zu sagen, wann genau alle Elemente entstanden, aus denen sie gerade bestehen. Da sich unser Universum aber weiterhin noch in seiner Anfangszeit befindet, muss es einen Abdruck der ersten Sterne auch in ihnen geben. Das Leben auf der Erde ist kohlenstoffbasiert. Das bedeutet also, dass unsere Struktur zum größten Teil daraus besteht. Aber der Mensch ist eben nicht einfach eine reine Kohlenstoffstruktur. Es müssen sich noch einige kosmische Entwicklungen vollziehen, bevor die ersten Bausteine ihres fleischlichen Körpers tatsächlich in Erscheinung treten. Und wir sind weiterhin 9 Milliarden Jahre von der Entstehung der Erde entfernt. Dennoch, halten Sie einmal inne und blicken Sie sich um. Egal, wo Sie sich gerade befinden, ob in einem Zimmer zu Hause oder in der Öffentlichkeit. Alle Dinge, welche Sie sehen, wurden zu einer Zeit, die so lange entfernt ist, dass das menschliche Gehirn dies kaum begreifen kann, im Sterbeprozess eines hellen Sterns in einem kalten, dunklen Universum produziert. Zu sagen, dass wir von den Sternen kommen oder aus Sternenstaub bestehen, ist zwar übermäßig poetisch formuliert, aber nicht falsch. Wenn ein supermassereicher Stern zu einer Supernova wird, bleibt als Resultat ein Objekt dort, wo ursprünglich der Kern des Sterns war. Zum Beispiel ein schwarzes Loch. Wenn wir jedoch unseren Blick zurück in die Protogalaxien des frühen Universums werfen, sehen wir dies nicht. Die gigantischen ersten Sterne starben durch sogenannte Paar-Instabilitäts-Supernovae. Diese reinen Wasserstoff-Heliumsterne hatten nicht das nötige Rüstzeug, um den Punkt zu erreichen, an dem sie Eisen erschaffen konnten. Das Eisen in ihrem Blut muss also in späteren Sternen entstanden sein. Stattdessen erhöhten sich am Ende der Verbrennung von Helium die Temperatur und der Druck im Stern derartig, dass er schwerere Elemente wie Sauerstoff explosionsartig verbrannte und dadurch einen Druck von innen nach außen erzeugte, welcher den Gasriesen in Stücke riss. Eine Explosion hundertfach stärker als konventionelle Supernovae. Und Gott sprach, es werde Licht. In dem ungeordneten Durcheinander der Gaswolken unserer Protogalaxien formte sich auf vorerst mysteriöse Art und Weise zwischen der ersten und der zweiten Generation der Sterne noch etwas anderes. Riesige Ordnungsbringer, die schon bald das Geschehen in Galaxien dominieren würden.